Die Psalmen haben ja verschiedene Themen. Habe ich bei der Einleitung mal kurz gesagt, dass es so verschiedene Themen gibt, die konnte ich auch alle gar nicht aufzählen und weiß nicht mal, ob ich sie bei meiner Bibelkundeprüfung alle gekonnt hätte. Alle Varianten, was es bei den Psalmen gibt. Psalm 19 fällt in zwei Kategorien, als da wäre ein Schöpfungspsalm und ein Wort Gottes Psalm. Warum? Weil Schöpfung drin vorkommt und das Wort Gottes. Relativ logisch. Und das Interessante ist ja bei den Psalmen, wie tief man einsteigen kann und alles, dazu wollte ich noch ganz kurz sagen, wer sich das von Psalm 18 nicht angehört hat, es waren zwar drei Abende, die hatten es aber in sich. Die wichtigsten Sachen waren beim ersten Abend ganz am Anfang, beim zweiten Abend ganz am Ende und beim dritten Abend ganz am Anfang. Also wer sich nur die Kurzvariante anhören möchte und sonst gerne auch das Ganze. Und das merkt man jetzt auch bei Psalm 19. Der steckt wieder total voll und ich hoffe, ich schaffe es, das nicht wieder... also eigentlich kann man nicht zu tief graben. Aber an anderen Punkten weiß ich natürlich auch, dass Leute dann gerne mal ein bisschen vorankommen können. Also wir finden es heraus. Ein Psalm Davids vorzusingen. Also jetzt tue ich wieder genau das nicht, was der Psalm verlangt. Nämlich ich singe nicht vor, ich lese es einfach vor. Es hängt aber auch damit zusammen, dass natürlich ich das Kantilieren nicht gelernt habe. Also wie diese Hoch- und Höhen- und Tiefenangaben tatsächlich genau gemeint sind im hebräischen Text. Also die dann mal reingepackt wurden. Aber das macht ja nichts. So. David fängt an und sagt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Gibt es ja in etlichen Varianten von Leuten vertont. Ganz berühmt natürlich die Schöpfung von Haydn, die ja endet damit. Also ganz großer Chor, dann die Himmel erzählen die Ehre Gottes und seiner Hände Werk zeigt an das Firmament. Habe ich selber nie gesungen, aber den Teil habe ich mir dann gemerkt davon. Aber ist auf alle Fälle herrlich gemacht. Und da hat Haydn dann versucht, die Schönheit der Schöpfung darzustellen. Das haben viele Leute, gerade diejenigen, die eher noch einen christlichen Hintergrund hatten, auch versucht. Ganz besonders merkt man das im Barock. Also sowohl beim architektonischen Barock als auch beim musikalischen Barock. Die Leute haben versucht, die Schöpfung zu kopieren. Warum? Weil sie gewusst haben, in der Schöpfung sehen wir den Schöpfer am Werk. Und darum, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Das ist ja auch nochmal, erstmal im Hebräischen heißt das Wort Himmel Shamayim. Das ist ein Pluralwort, kann bedeuten eine Ausdehnung. Also ne, wenn wir rausgucken und sehen noch was vom blauen Himmel, jetzt gerade noch in die Uhrzeit, das ist eine Ausdehnung drüber hinweg, also große Fläche. Aber da steckt tatsächlich auch etwas drin, was wir dann zum Beispiel finden, bei Paulus im 2. Korintherbrief, wo er davon schreibt, dass er in den dritten Himmel entrückt worden ist. Also man hat das dann so deklariert, der erste Himmel ist der mit den Wolken, der zweite Himmel ist der da drüber mit den Sternen und der dritte Himmel, das ist dann nochmal dahinter, das ist Gott. Also da wohnt Gott. Und dann ist das Interessante, dass irgendwie trotzdem der dritte Himmel uns doch ganz nah ist, weil die unsichtbare Welt halt doch eigentlich nur direkt nebenan ist. So merkwürdig das klingt. Und jetzt die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Also wenn man sich allein schon die Himmel anguckt, das hatten wir auch in Psalm 8 zum Beispiel schon, dass David dann ja sagt, wenn ich die Himmel betrachte, die Sterne deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast, einfach bloß beim Angucken des Himmels, da bekommt man schon einen richtigen Eindruck, dass das irgendwo herkommen muss. Und dann auch die Feste, das hebräische Wort Rakia, das bezeichnet eine ganz dünne Ausdehnung. Was das genau ist, weiß man nicht. Es gibt die eine Vermutung, dass das dann eigentlich später eingestürzt ist bei der Sintflut, dass das halt so ganz viel, also eine ganz hauchdünne Schicht von Wasser war oder Eis. Weiß man nicht genau. Wir waren nicht da, als es passiert ist, und jetzt sind wir auch nicht mehr, jetzt ist sie ja nicht mehr da. Aber jedenfalls, die Feste ist auch ein Begriff für die Atmosphäre. Also eben der Lufthimmel, der erste Himmel. Und wenn man sich das ja schon allein schon anguckt, also ne, abends und morgens, wie das Licht da durchfällt und sich bricht und plötzlich ganz anderes Licht da ist, und wenn die Wolken durchziehen in verschiedenen Varianten und Mond und Sterne und drüber und alles, und da kann man sehen, da ist eine Ordnung drin. Und das beschreibt David dann auch später noch weiter, aber dieses eben, dass die Ehre Gottes erzählt wird, darauf nimmt Paulus im Römerbrief Bezug. Da sagt er dann, also Römerbrief fängt ja an, erstmal, dass er sich ganz kurz den Römern vorstellt, dann sagt er, ihr seid so toll im Evangelium, dann beschreibt er, was das Evangelium eigentlich ist, nämlich Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Und dann geht er darauf ein, dass die Menschen eigentlich aus der Schöpfung sehen können, dass es einen Schöpfer gibt. Gibt auch etliche Leute, die dann später wieder zum Glauben gefunden haben, die dann auch zugeben, dass die eigentlich schon zum Beispiel, wenn sie den Himmel betrachtet haben, bemerken konnten, eigentlich muss da was sein. Also eine Geschichte von einem fällt mir halt gerade ein, der kommt aus Kalifornien ursprünglich und saß dann dort auf einem Hügel, ich glaube bei Los Angeles, und hat runtergeguckt und hat all die Lichter gesehen und hat dann gewusst, naja, überall, wo ein Licht brennt in Los Angeles, da ist dann eine Wohnung oder Straßenlaterne halt, aber auf alle Fälle, ne, ist von den Menschen angemacht. Und dann hat er hoch in den Himmel geguckt, weil er da endlich mal die Sterne sehen konnte, und da kam ihm das auch in den Sinn, naja, da oben Lichter brennen, muss ja eigentlich auch irgendjemand. Und dann hat's dann verworfen durch irgendwas, ist aber später wieder dahin gekommen, dann hat er es auch zugegeben. Und dann kam das eben mit dazu, dass er gesagt hat, nee, also doch, es muss jemand sein. Und Paulus sagt das dann eben, also die Menschen können es eigentlich aus der Schöpfung sehen, aber sie haben Gott verworfen und darum hat Gott sie dann dahin gegeben, und das geht dann in verschiedenen Schritten. Die habe ich mir jetzt gerade nicht mehr alle gemerkt und ich will jetzt auch gerade nicht nachgucken, deswegen. Aber das erste ist der Götzendienst, dass sie dann also, dass sie das Nichtige plötzlich anbeten und sich daran festhalten. Und der zweite Schritt davon ist dann, dass Gott die Leute dahin gibt, dass sie auf einmal in die falschen sexuellen Begierden hineinkommen. Und das dritte habe ich jetzt vergessen. Aber das ist so, dass Gott die Leute allmählich mehr und mehr gegen die Wand laufen lässt. Warum? Damit sie bemerken, dass sie ihn auch eigentlich brauchen. Und das entfaltet er dann im Römerbrief in den ersten drei Kapiteln. Also erstes Kapitel ist halt dann der Zorn Gottes, der denn die Heiden an die Wand laufen lässt. Zu Kapitel 2 ist dann aber, dass die Juden auch gegen die Wand laufen, weil sie das Gesetz eigentlich haben und die Heiden das Gewissen, aber beide können es trotzdem nicht. Und dann in Kapitel 3 kommt dann halt schon, ja, keiner schafft's. Und darum hat Gott es geschaffen, dass die Leute durch den Glauben gerettet werden. Also, man kann anhand der Schöpfung vom Schöpfer erzählen, und viele Leute kommen auch dadurch, dass sie tiefer in die Materie einsteigen, darauf, dass es tatsächlich einen Schöpfer geben muss. David redet weiter. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Also, ein Tag geht und wieder kommt. Gewissermaßen sagen die Tage es einander, also dass jeden Tag aufs Neue gesagt wird, es ist ein Gott da, und wenn man sich eben den Himmel anguckt am Tag, wunderbar, und auch des Nachts, immer wieder sieht man, ja, da muss ein Gott sein, der das alles geordnet hat. Aber dann eben ohne Sprache und ohne Worte, also beziehungsweise halt keine hörbare Sprache, also deswegen auch unhörbar ist ihre Stimme. Und das Witzige ist dann, dass er dann trotzdem in Vers 5 sagt, ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Also, obwohl die Schöpfung ohne Stimme redet, ist trotzdem plötzlich dieser Schall da. Also, das ist ein Schreien ohne Stimme. Aber es kommt halt trotzdem an. Und das ist eben nochmal wieder das, was Paulus dann eben gesagt hat, dass die Menschen eigentlich aus der Schöpfung das raussehen könnten. Und dann sagt David weiter, es ist Teil 2 von Vers 5, er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Also, nachdem er von den Himmeln redet und was da alles ist, geht er auf ein konkretes Beispiel ein, nämlich auf die Sonne. Und beschreibt das dann so richtig schön. Also, die Sonne ist im Hebräischen männlich. Die Deutschen sind eins der wenigen Völker mit ihrer Sprache, die die Sonne männlich, die Sonne weiblich und den Mond männlich gemacht haben. Gibt noch ein paar mehr, aber ansonsten, genau. Also von daher, sollte ich jetzt der Sonne richtig lesen? Aber ich lese jetzt trotzdem die Sonne, sonst komme ich durcheinander. Also, er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Also auch nochmal das Himmelszelt, davon reden wir ja auch heute noch. Das blaue Zelt, an dem die Sonne entlang zieht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Hochzeitssymbolik kommt in der Bibel ganz oft vor, gerade bei Jesus übrigens auch. Und dann, was bedeutet das? Der Bräutigam geht aus seiner Kammer heraus. Der Bräutigam hat im Haus des Vaters, also Haus des Vaters, hat das normale Wohnhaus gehabt, wo die Familie drin gewohnt hat, und dann ein Vorhof. Das gehört auch noch zum Haus dazu gehört. Und wenn der Sohn heiraten wollte und durfte, dann hat er ein Haus gebaut, eine Wohnung im Haus des Vaters für sich und seine Braut. Mitunter haben sie dann später sich auch noch woanders was gebaut, also nebenan oder was auch immer, aber erstmal im Haus des Vaters. Und wenn das dann soweit war und der Vater gesagt hat, jetzt ist gut, dann hat der Vater zum Sohn gesagt, jetzt kannst du losgehen. Und der Sohn hat auch nicht gewusst, wann das war. Der Vater hat alles im Hintergrund vorbereitet und weder Braut noch Bräutigam haben es gewusst, wann es losging. Und darum sagt Jesus übrigens auch, selbst der Sohn weiß nicht davon, auch die Engel nicht, sondern nur der Vater im Himmel weiß Tag und Stunde. Und dann sage ich manchmal aus Spaß, ja, und die Leute, die dann halt doch die Wiederkunft Jesu vorhersagen wollen, die können sich dann sagen, ja, aber Jesus hat nichts vom Ja gesagt. Also, geht raus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Und wie geht der Bräutigam aus seiner Kammer heraus? Das könnt ihr wesentlich besser wissen, wie es an eurem Hochzeitstag war. Freudig. Also war bestimmt auch Aufregung dabei, aber Freude. Freudig und selbstbewusst. Jetzt geht's los. Und so tritt die Sonne heraus. Prächtig und so weiter. Ihr habt bestimmt schon mehrere Sonnenaufgänge gesehen. Ne? Und dann hängt es davon ab, wo man ist. Je weiter im Norden man ist, desto länger dauert's. Am Äquator dauert es 10 Minuten, dann ist alles soweit. Aber trotzdem, ganz selbstbewusst geht die Sonne raus. Und dann eben schreitet durch den Himmel. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Also, auch da, der Held, das ist derjenige, der halt das Leben bringt, der den Leuten hilft und alles. Und dann läuft er ihre Bahn. Sie geht an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Also so gewaltig und mächtig, und deswegen haben ja viele Leute auch dann als Zeichen, als Folge des Zornes Gottes, den eben Paulus im Römer 1 beschreibt, haben dann die Sonne zu ihrem Gott erkoren. Und in der Vorbereitung ist mir eine Geschichte eingefallen. Wahre Geschichte. In Machu Picchu. Wisst ihr, wo das ist? Die Hauptstadt der Inka. Ja. Und da stand, es war, wenn ich mich jetzt richtig, also das Jahrhundert habe ich nicht mehr genau drauf, aber es müsste im 14. oder 15. Jahrhundert gewesen sein. Stand König Pachacuti, den Namen müsst ihr euch nicht merken, aber ich nenne den Namen trotzdem, stand auf seinem Balkon und hat der Sonne zugeguckt. Und die Sonne war ja gerade für die Inka ein großer Gott. Der Sonnengott Inti. Braucht ihr euch auch nicht merken, aber ne, also hat halt einen besonderen Namen. Guckt Inti seinem Gott zu und sieht, eigentlich ist mein Gott ziemlich eingesperrt. Ich habe mehr Freiheit als der. Der kann nur von Osten nach Westen laufen und muss da immer diese gleiche Bahn machen. Also ne, Peru ist ja ziemlich am Äquator, das heißt, da gab es auch keine größeren Abschweifungen. Und hat sich dann schon gedacht, was für ein schwacher Gott. Kurz nachdem er sich das gedacht hat, kommt noch eine Wolke und schiebt sich vor die Sonne. Und er sagt nochmal mehr, was für ein Gott ist das eigentlich, den so eine kleine Wolke verdrängen kann oder verdecken kann, dass er nicht herunterscheinen kann. Und dann hat es in ihm angefangen zu rattern und er hat sich rangemacht, hat die alten Schriften seines Volkes gelesen und hat herausgefunden, man hat früher auch unter den Inka einen Gott verehrt, der die Sonne und den Mond und alles geschaffen hat. Hat sofort alle Obersten seines Landes, die weltlichen und die geistlichen Fürsten, herangeholt und hat gesagt, so, jetzt verehren wir diesen Gott. Und wie das dann so gerne ist, gerade in den religiösen Bereichen, aber auch politisch, man gibt ja nicht gern Macht auf. Und es ist dann sofort eine Bedrohung und so weiter. Und der Adel war jetzt noch nicht ganz so entgegen, aber natürlich die Priester, ne? Die haben ja die größte Macht in dem Augenblick dann verlieren müssen. Und die haben dann gesagt, was soll denn das Volk denken, wenn wir denen auf einmal davon erzählen, ne, und so weiter, wie wird das jetzt auf einmal? Und der König Pachacuti hat sich leider breitschlagen lassen. Wozu? Dass er gesagt hat, gut, jetzt wird nur der Adel den wahren Gott verehren und das Volk, das jetzt noch nichts davon versteht, die verehren weiter den Sonnengott. Und vielleicht kommt die Zeit, dass wir das denen mal ordentlich erklären. Naja. 100 bis, naja, aber das Blöde ist dann noch, dann als später dann Cortés und wie hieß der andere noch? Auf alle Fälle, Cortés war ja eher dort, glaube ich auch. Auf alle Fälle kamen dort an und haben vor allem den Adel umgebracht und das mit der Begründung, das sind Götzendiener. Weil sie halt gesehen haben, was das Volk gemacht hat. Haben sich nicht so viel da rein, also zum einen haben sie halt die für den Götzendienst bestrafen wollen, was ja auch vom biblischen Verständnis her nicht ganz verkehrt ist, aber zum anderen haben sie genau die umgebracht, die halt den wahren Gott noch verehrt haben, es aber nicht weitergegeben haben. Von daher schon eine Art Gericht. So, das einmal zur Sonne, die David jetzt halt so groß beschreibt, aber die halt dann doch wieder nur von Gott dahingesetzt wurde. Jetzt kommt der zweite Teil, weswegen der Psalm nicht nur Schöpfungspsalm ist, sondern auch Wortgottespsalm. Und wie David jetzt genau darauf kommt, kann ich nicht sagen. Das Einzige, was ich sagen könnte, ist, weil das jetzt im nächsten Vers heißt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele, weil er sagt, die Sonne hat so eine Gesetzmäßigkeit, wie sie da lang läuft. Und dann, also für ihren Weg, und dass er dann sagt, das Gesetz, eigentlich ja die Tora, die Wegweisung des Herrn, ist vollkommen. Aber das sagt er dann jetzt hier. Also wie es bei der Sonne ist, dass sie immer ihren Weg hat, so sagt David das auch jetzt hier, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Wort erquicken ist jetzt ja ein altes deutsches Wort. Habt ihr wahrscheinlich auch nicht im aktiven Wortschatz drin. Erquicken bedeutet so viel, also zum einen auch Ruhe geben, haben wir ja Matthäus im Heilandruf, ne? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Was es aber hier im Hebräischen heißt, ich will euch Leben geben. Also macht die Seele lebendig. Also das Gesetz des Herrn, also die Tora, die Wegweisung, Gottes Anweisung, wie ich meinen Lebensweg gehen soll, macht die Seele lebendig. Moment. So. Und was bedeutet das? Ich blätter einmal jetzt hin, weil ich diesen Vers genau vorlesen möchte, im dritten Johannesbrief. Der ist ja nur ein Kapitel lang. Und der Brief hat es trotzdem in sich, da gibt es nämlich einen Vers, relativ am Anfang, den man abtun kann als persönlichen Gruß. Da heißt es dann nämlich, mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. kann man erstmal als ganz allgemeinen Briefgruß nehmen. Es ist aber das, es ist auch in einer gewissen Weise eine Wegweisung. Es ist das Wort Gesetz oder Torah ist auch gleichbedeutend im Alten Testament gerade für das ganze Wort Gottes, für die Bibel, also für das Alte Testament damals eben. Und dass sie eben auch das Wort Gottes, von dem Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben oder von Gott gehaucht. Und Petrus schreibt dann, dass die Leute vom Heiligen Geist getrieben wurden, als sie das geschrieben haben. Und so können wir das auch bei Johannes sagen. Dass er hier dem Gaius schreibt, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund bist, wie es auch deiner Seele gut geht. Das ist jetzt hier ein Vers, den wir tatsächlich auch dann auf uns anwenden dürfen, weil der ist zwar an diesen Gaius geschrieben, aber es ist eben doch etwas, was Gott in sein Wort hineingepackt hat, als Wunsch, der allgemein ist. Und jetzt das hier nochmal. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Also vollkommen bedeutet, da ist nichts, da muss man nichts mehr dazu packen, das ist perfekt so, genau wie es ist. Und macht die Seele lebendig. Gott möchte durch sein Wort unsere Seele gesund machen, weil er weiß, wenn es der Seele gut geht, dann geht es dem Rest auch gut. Und das ist Gottes Wunsch dabei. Und es geht manchen Leuten gegen den Strich. Warum? Weil es halt vielen doch nicht gut geht. Und dann versuchen wir das abzutun mit, ja, das ist mein Kreuz, das ich zu tragen habe und das mache ich jetzt hier und so weiter. Und dann, ja, du darfst Gott darin auch Ehre geben, aber Gott hat was viel Besseres, nämlich, dass er möchte, dass es dir gut geht. Und tatsächlich, dass du gesund bist, das ist das Wort gesund, ist im Griechischen da auch das Wort gesund. Und hier eben auch, erquickt die Seele, macht die Seele lebendig, oder man kann das Wort auch mit macht die Seele gesund übersetzen. Also, da dürft ihr selber noch ein bisschen weiter kauen, wenn ihr wollt. Auf alle Fälle, das Wort Gottes ist dafür da, dass es uns gesund machen kann. Später im Psalm 107 heißt es, dass Gott den Israeliten sein Wort gegeben hat und sie damit gesund gemacht hat. Und ein Mann hat das dann, ich weiß gar nicht mehr, welche Krankheit er hatte, aber er hat gesagt, gut, jetzt nehme ich das Wort Gottes als Medizin. Und hat jeden Morgen, Mittag, Abend, wo er seine andere Medizin eigentlich hätte nehmen müssen, gesagt, jetzt lese ich Wort Gottes und sagt vorher noch, ja, dein Wort macht mich gesund als Medizin. Und ich glaube, es hat 3 Wochen gedauert. Und dann war er gesund. Weil er das so im Glauben gesagt hat, jetzt nehme ich das Wort Gottes für mich als Medizin. Finde ich faszinierend. Also das ist das Erste, was David gleich zum Wort Gottes sagt und was wir uns auch vielleicht ein bisschen mehr auf die Fahnen schreiben sollten. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Zeugnis, da verweise ich auf meine Predigt vor ein paar Wochen. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Also das, was Jesus für einen anderen Menschen getan hat, darf ich für mich auch annehmen. So gewiss ist das. Also es ist gewiss, was Jesus für diesen Menschen getan hat und ich darf es auch für mich nehmen als Wort, das will Jesus dir auch tun. Und das ist dieses da, es ist gewiss, das Zeugnis des Herrn ist gewiss und nach die Unverständigen weise. Also die Unverständigen sind wir eigentlich alle, da wo wir uns auf uns selber verlassen und macht uns weise, weil wir dann plötzlich sehen, aha, es lohnt sich auf Gott zu vertrauen. Und mitunter tatsächlich auch zu sagen, okay, und wie der das gemacht hat, so mache ich es auch. Also die Frau mit dem Blutfluss, die Jesus am Saum seines Gewandes berührt hat, das hat sich rumgesprochen und die Leute haben nicht einfach nur gesagt, aha, das ist jetzt bei ihr so gewesen, aber ich muss jetzt meinen eigenen Weg rausfinden, sondern sie haben gesagt, jetzt wissen wir, jetzt sind wir weise genug, also jetzt haben wir die Weisheit zu wissen, wie macht man das? Wie kriege ich meine Heilung? Und dann haben ganz viele im Anschluss danach, also nicht direkt da im Anschluss, aber halt ein paar Kapitel später, haben sich gesagt, so machen wir es auch. Es reicht. Da braucht Jesus kein großes Gebet, keine Hände auflegen und alles. Es reicht, wenn wir hinkommen und den Saum seines Gewandes berühren. Das war die Weisheit, die sie dadurch bekommen haben, durch das Zeugnis Jesu. Und so dürfen wir das auch so auch nehmen, was Jesus für einen Menschen getan hat oder wie ein Mensch dahin gekommen ist, darf ich auch sagen, und so mache ich es auch. Gerne auch immer mit dem im Hinterkopf, wenn ich es dann doch falsch mache, beim Laufen kann Gott mich besser steuern, als wenn ich stehe. Also Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Also für uns, ne, also gerade in der Bewegung seit den 68ern, Befehle, würde mich mal interessieren, wie das die Preußen halt so vor 200 Jahren dann gesagt hätten. Die hätten wahrscheinlich dann gesagt, ja, wunderbar, super, machen wir genau so. Die Befehle des Herrn sind gut. Als die Leute, die gewohnt waren, die Befehle zu befolgen. Und für uns halt dann aber eher, Befehle, ja. Aber dann eben, die Befehle sind richtig. Die sind recht. Die sind korrekt. Und sie erfreuen das Herz. Nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt, wenn ich den Befehl befolge. Da bin ich mir dann eher so, dass ich sage, was bin ich, wie bescheuert ist das denn eigentlich? Also ein Beispiel, 2. Könige 3, wo der König von Juda, der König von Israel und der König von Edom gegen die Moabiter kämpfen wollen. Und dann hocken sie da in der Wüste und es ist heiß und sie haben kein Wasser mehr. Irgendwie ist der Prophet Elisa aber auch da, lässt sich einen Harfenspieler holen, dass er dann durch die Musik dann ein prophetisches Wort bekommt und sagt den Leuten dann, ihr grabt jetzt Löcher. Und das machen sie. Und es ist nicht ganz klar, wann sie genau angefangen haben, aber sehr gut möglich, dass es noch heiß war. Sehr gut möglich, dass sie durch die ganze Nacht das durchmachen mussten, auf alle Fälle. Ne, ohne was zu trinken, in der Hitze und später dann auch in der Kälte, diese Löcher graben in den steinharten Boden. Das hat wahrscheinlich erstmal das Herz nicht erfreut. Aber das Ergebnis. Warum? Weil dann nämlich das Wasser von oben runtergeflossen ist irgendwo, man hat keine Ahnung gehabt, woher. Und von oben haben die Leute das in der Morgensonne gesehen und gesagt, wunderbar, die haben sich niedergemetzelt und haben gefeiert und dann ist plötzlich oben bei denen Zwietracht ausgebrochen. Völlig weit weg, wo die Leute es nicht gesehen haben, also unten aus dem Tal, und sind hochgegangen und haben gesagt, es hat funktioniert. Und dann haben sie sich freuen dürfen über die Befehle. Und wer im Vertrauen auf Gott losgeht, der kann sogar, wenn es für ihn überhaupt keinen Sinn ergibt, schon sagen, und das freut mich jetzt doch. Erfreuen das Herz, die Befehle. Also der Befehl, gib alles her, was du hast, oder gib zumindest genau das her, was du da jetzt hast, gib's komplett weg, kann ich freudig machen. Warum? Weil ich weiß, dass ich von Gott viel mehr erwarten darf. Und dann, die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Also lauter, geläutert, sind komplett rein. Da ist nichts an Fehlern drin. Wo bei uns Menschen ja immer noch irgendwas Menschliches drinstecken kann. Also menschlich in dem Sinne, nicht göttlich. Wie Petrus ja zu Jesus gesagt hat, das widerfahre dir nur nicht, Herr. Ne? Als Jesus gesagt. Und Jesus sagt dann zu ihm, geh weg von mir, Satan. Und dann, du willst nicht das, was göttlich ist, du willst das, was menschlich ist. Also Menschlichkeit ist gar nicht unbedingt ein Kompliment in der Bibel. Aber hier, Gottes Worte, also Gebote sind lauter, also komplett rein, ohne Fehler, da kann man sich komplett drauf verlassen und erleuchten die Augen. Und das Erleuchten ist halt nicht, dass da plötzlich Flammen drin aufkommen, sondern das Leuchten in den Augen ist vor Freude auch wieder. Freude über das, was Gott schenken will. Also, dass ich tatsächlich dieses Gebot habe, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, und dann sagen kann, ja, also dieses du sollst ist gar nicht unbedingt ein Aufdrücken, sondern ich brauche keine anderen Götter mehr. Ich habe diesen einen Gott, der Israel aus Ägypten befreit hat. Der reicht. Und stattdessen laufe ich halt doch noch lauter mit anderen Göttern hinterher, die ich mir in meinem Herzen zusammenbaue. Aber Theoretisch brauche ich das nicht mehr. Und darum können meine Augen leuchten. Dann heißt es in Vers 10, die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Wieder dieser große Widerspruch, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die wahre Liebe treibt die Furcht aus. Da ist noch was dazwischen, man fürchtet sich vor Strafe, das kann ich gerade nicht mehr ordentlich. 1. Johannes 4, Vers 18. Und trotzdem hier, die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Es widerspricht sich nicht, dass man Gott fürchtet und ihn trotzdem liebt. Wen man liebt, darf man trotzdem fürchten, in einer gewissen Art und Weise. Und die Furcht des Herrn kann auch einfach bedeuten, ich fürchte mich, Gott etwas anzutun durch meinen Sündigen, dass ich ihm wehtue dadurch. Das ist auch Furcht des Herrn. Und das ist rein. Also nicht Angst vor ihm haben und mich verstecken, sondern Angst in dem Sinne, dass ich weiß, das hat Gott mit Jesus getan in seinem Zorn. Das müsste er eigentlich mir tun. Und in dieser Ehrfurcht diene ich Gott, aber auch voller Liebe, weil er es nicht mir getan hat, sondern Jesus. Und das bleibt ewig. Diese Furcht vor Gott bleibt ewig und ist rein. Warum? Weil sie aus der reiner Liebe Jesu geschehen ist. Oder weil die reine Liebe Jesu damit verbunden ist. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Und da geht es jetzt gleich noch ein bisschen weiter, aber erstmal die Rechte. Das Wort ist hat tatsächlich einfach mit der Gerechtigkeit zu tun. Also die Rechte, also Gottes Gerechtigkeiten kann man auch wieder mit seinem Wort gleichsetzen. Also das sind alles, eben das Gesetz ist ja eine Variante von dem, was Gottes Wort beinhaltet. Das Zeugnis ist ein Teil von dem, was Gottes Wort beinhaltet. Seine Befehle, seine Gebote, die Furcht in gewisser Weise auch, weil Gott uns das ja zeigt daraus. Und dann eben auch die Rechte des Herrn. Also das, was Gott als gerecht uns gibt, ist ja sein Wort. Alles, was nicht seinem Wort entspricht, ist ungerecht, selbst wenn es in meinen Augen noch gerecht wäre. Und dann, die Rechte des Herrn sind Wahrheit. Und das Wort Wahrheit hat mit Festsein zu tun, ist verwandt mit dem Wort Amen. Also Amen heißt ja, Luther hat es übersetzt mit, dass es gewisslich war. Das ist fest, das bleibt fest. Amen heißt, jawohl, so ist es und so bleibt's. Und Emuna ist auch dieses Feste, das, was bleibt, das, was unverrückbar ist. Denn weltliche Wahrheit, 1 plus 1 kann nicht 3 sein. Oder um es mit dem Roman 1984 zu sagen, 2 plus 2 ist nicht 5. Und das ist eben auch Gott ist Gott und das ist wahr. Gott ist gut, der Teufel ist böse, ganz einfach. Und jetzt die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht, also nochmal das Gerecht da drin. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Wie kann Gold köstlich sein? Das hebräische Wort für köstlich bedeutet nicht nur, man isst es, man isst es auf. Köstlich bedeutet auch, man kann sich nicht dran satt sehen. Ne? Augenschmaus, Augenweide. Und so ist das Wort Gottes auch, also ne, das, was wir in Psalm 1 hatten, der Sinn über dem Wort, der Gesetz des Herrn Tag und Nacht, der steckt die Nase tatsächlich die ganze Zeit drin und er guckt rein und dann, Wahnsinn, Wahnsinn. Also wirklich in dem Vergleich, wie ein junger Mann seine Herzensdame die ganze Zeit anstarrt oder wie neugebackene Eltern oder Großeltern das Baby anstarren. Sich einfach nicht satt sehen können daran. Genauso köstlicher als Gold und viel feines Gold. Das Wort feines Gold ist übrigens das Wort Phas, also Eliphas ist der Freund von Hiob gewesen. Einfach bloß nochmal, um die Verbindung dahin zu machen. Und dann, sie sind süßer als Honig und Honigseim. Genau, die Imker können dazu bestimmt noch etwas mehr sagen. Ich finde es schön, Gottes Wort wird ja mit Honig so zum Teil gleichgesetzt, hier wird sogar drüber gesetzt. Bisschen sage ich jetzt zum Honig und Wort Gottes als Parallele, aber es kommt noch mal an einer anderen Stelle, wo ich dann noch mal genau darauf eingehen möchte. Weil, also was ich zum Beispiel schön finde, eben zum Beispiel mit dem Süßen. Gottes Wort im Mund führen macht süß. Und zwar in dem Sinne, ich lasse es aufgehen in mir, ich kaue es durch und dadurch kommt mir die Süße des Wortes Gottes, selbst wenn es ein Gerichtswort ist. Aber je mehr ich es durchkaue und vor allem, wenn ich das Kreuz hineinbringe, dann wird es mir wieder süß. Weil ich weiß, das Gericht hat letztendlich Jesus getragen. Und darum darf mir jede Verheißung Gottes, die dem Gerechten gilt, mir gelten. Und das macht es richtig süß. Also, ein Prediger aus Amerika, den ich irgendwann vor 2-3 Jahren mal kennengelernt habe, der ist dann später zum Glauben gekommen, als er schon seine Kinder hatte und alles, und hat dann gesagt, seine Einstellung war bei anderen Sachen immer so größtbeste Leistung und so weiter. Der hat Autos repariert und selber gefahren und alles Mögliche und ihm hat an Geschwindigkeit gelegen. Und er hat sich die Sachen gerne durchgelesen, um das Bestmögliche rauszuholen aus dem Auto. Hat gesagt, das befolge ich, habe es umgesetzt bei den Autos und hat funktioniert. Und dann hat er festgestellt, es funktioniert bei der Bibel genauso. Wenn ich die Prinzipien aus der Bibel auf mich anwende und dann halt dranbleibe und alles, funktioniert's und daraus kriege ich das bestmögliche Leben. Also immer, ne, unter den Voraussetzungen, dass das jetzt nicht falsch interpretiert wird, es gibt Gegenwind von der Welt, weil die Welt halt mit dem Teufel zusammen ist und sogar manchmal aus der Gemeinde, da wo die Gemeinde es noch nicht versteht, wollen die auch gerne dagegen gehen, aber das Wort Gottes lässt mit Gegenwind zum Erfolg führen. Und das ist das, was es so süß macht. Und Honigseim, hatte ich aber schon rausgefunden, hatten wir ja schon mal, der Honig, der aus der Wabe rauskommt. Und es gibt andere Übersetzungen, die haben das übersetzt einfach nur mit der Honigwabe. Eben auch, weil, ihr wisst zum Teil viel besser und so, ne? Also früher die Leute mit dem einfach Honigwabe noch mit dabei zum Kauen. Aber dass eben auch dieser ganz rein Honig, der direkt aus der Wabe kommt, nicht mal geschleudert und nicht abgestanden oder durchgerührt und so weiter. So richtig süß, direkt raus. Und noch eins zum Wort Gottes, kommt dann für ein andermal. Honig ist ja unendlich haltbar. Ne, der Pharaon mit dem Honig und noch anderes, wo hat man auch Honig gefunden. Und so ist Gottes Wort auch unendlich haltbar. Gottes Wort vergeht nicht. Gottes Wort ist heute dasselbe wie damals, als es den Leuten gesprochen wurde. Und jetzt gibt's ja das, ne? Also man sagt ja immer, man soll den regionalen Honig essen, das hilft. Und so ist es zum einen auch beim Wort Gottes. Man soll darauf gucken, was für ein Kontext ist für dieses Wort da gegeben. Weil das schon wichtig ist. Also ihr kennt das Berühmte mit dem, dass einer sagt, was soll ich mit meinem Leben machen, schlägt die Bibel auf, zack, und er ging hin und er hängte sich. Oh, Moment, nein, macht nochmal. Und dann kommt der Ausspruch, geh hin und tu das Gleiche. Moment, mach nochmal. Was du aber tust, das tue rasch. Wort einfach aus dem Kontext raus, funktioniert nicht. Andererseits, Paulus hat Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben, hat er komplett aus dem Zusammenhang gerissen, in allen drei Punkten, wo er es im Neuen Testament zitiert hat. Römerbrief, Hebräerbrief, Galaterbrief. Kein Mal kommt da drin vor, dass das jemand ist, von dem Ursprünglichen her, der im Angriff der Chaldäer, also der Babylonier, mit dem Leben davon kommt. Mitunter mit dem nackten Leben. Nimmt Paulus an keinem der Sachen auf. Im Römerbrief nicht, im Hebräerbrief nicht, im Galaterbrief auch nicht. Sondern vielmehr entfaltet er dann eine riesen Theologie raus. Und heutige Theologen würden Paulus dafür eine 6 geben, weil er den Kontext nicht beachtet hat. Und das ist das, das hatte ich jetzt bei unserem Familienfest, hatte ich ja Honig mit. Und dann haben manche Leute gesagt, ja, aber man soll doch nur Honig nehmen, der aus der Gegend kommt. Der entgeht einem dann was. Wenn ich das Wort Gottes nehme als etwas, was damals gewesen ist, dann esse ich den Honig nicht, weil er aus einer anderen Ecke kommt. Und mir entgeht etwas, das Gott mir dann auch eigentlich geben möchte. Also natürlich, zum einen braucht es diesen Kontext und dann darf ich aber auch sehen, wo bin ich denn selber in diesem Kontext? Und das andere aber tatsächlich zu sagen, und jetzt springt Gott aus der Bibel heraus, gibt mir dieses Wort, quasi eben Honig von der anderen Seite der Welt, der mir jetzt einfach süß schmecken darf und den ich auch für mich in Anspruch nehmen darf und darf all die Nährstoffe, die da drin sind, für mich in Anspruch nehmen. Beides ist wichtig, ne? Der Kontext, dass ich weiß, okay, ne, also ich esse den regionalen Honig gegen die Allergien. Aber ich darf auch Honig von ganz woanders hernehmen, einfach um zu wissen, Gott beschenkt mich auch damit und damit möchte er mir noch etwas ganz Neues zeigen. Noch auf ganz neue Art und Weise seine Güte zeigen. Das zum Honig. Könnte noch viel mehr, aber das lasse ich für heute. Jetzt kommt der letzte Teil des Psalms. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen. Also geht schon noch auf das Wort ein, aber jetzt wird die Perspektive gewechselt. Also nachdem David ja erstmal alles nur über die Schöpfung und über das Wort Gottes erzählt hat, spricht er jetzt Gott selber an. Das ist auch das, was wir machen dürfen beim Bibellesen und auch beim Beten. Das Wort Gottes erst nehmen und dann mit Gott darüber reden. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen. Das Schöne ist, also David hat gewusst, ich bin Knecht Gottes. Das sind wir auch. Und das ist das eine Wichtige. Der Knecht ist nämlich derjenige, der auch darauf hört, was sagt denn mein Herr? Und das mache ich dann auch. Ihr kennt vielleicht das Akronym Soldat, soll ohne langes Denken alles tun. Kann man wunderbar als Kriegskritik nehmen, aber andererseits, ne, doch wir als Soldaten für Jesus gar nicht, also in gewisser Weise nicht groß darüber nachdenken, sondern einfach tun, was Gott sagt. In dem Sinne Knecht sein. Und dann aber auch zu sagen, weil ich Knecht bin, muss er mich versorgen. Ich bin ja sein Leibeigener. Das Gleiche gilt dann auch, wenn ich sage, ich bin sein Sohn oder wenn ich sage, ich bin Braut Christi, denn auch da ist immer, dass die sich kümmern müssen und alles. Und hier sieht sich David als der Knecht, als den wir uns auch sehen dürfen. Da ist wieder der Kontext, ne, von wegen, ich darf auch diesen Honig nehmen als regionalen Honig. Dein Knecht lässt sich durch sie, durch die Rechte, durch die Furcht, die Gebote, die Befehle, das Zeugnis, das Gesetz, warnen. Warnen bedeutet auch, nicht einfach bloß pass auf, sondern jetzt guck hier, siehst du da und da, passt du auf den Weg und alles. Also nicht unbedingt nur so, sondern freundliche Warnung und Ermunterung und so weiter. Wer sie hält, der hat großen Lohn. Also nochmal das, es lohnt sich, das Wort Gottes zu halten. Halten bedeutet auch bewahren. Halten bedeutet, ich gebe es weiter, selbst wenn ich nur ein ganz klein bisschen mitgenommen habe. Also ne, wenn ich heute nach dem Abend und ihr sagt wieder, Obst hat viel zu lang geredet und alles. Aber einen Punkt habt ihr mitgenommen, den ihr weitergeben könnt. Es reicht. Und wenn ihr diesen einen Punkt selber halt auch noch mit weiter ausweist und so weiter, könnt ihr vielleicht daraus selber nochmal ganz viel mehr weitergeben. Wenn ihr nach Hause kommt, gebt wenigstens eine Sache weiter. Wenn ihr dann zu Hause gefragt werdet, worum ging's, und wenn ihr nicht gefragt werdet, erzählt's trotzdem. Also nicht unbedingt so, dass es dann völlig frech rüberkommt, aber etwas, was euch heute bewegt hat, mitunter das mit dem Honig, aber vielleicht noch was ganz anderes. Und dann, ganz berühmter Vers, wer kann merken, wie oft er fehlet, verzeihe mir die verborgenen Sünden. Ihr habt es vielleicht ja mitgekriegt, mit dem Konservativen da in Amerika, dem Charlie Kirk, der erschossen wurde, und seine Witwe hat dann ja gesagt, sie vergibt dem Mörder. Puh, da gab es in manchen Kreisen Leute, die gesagt haben, das darf sie nicht. Warum? Weil der nicht um Vergebung gebeten hat. Und dann, also es gibt Strömungen, die sagen halt, wenn es nicht in der Bibel explizit geboten oder erlaubt ist, dann ist es verboten und so weiter. Und dann, natürlich ist es auch eher menschlich zu verstehen und alles, und dann aber zu sagen, nee, gerade an diesem Punkt sagt David, verzeih mir auch die verborgenen Sünden, weil ich bin mir der Schuld ja gar nicht unbedingt bewusst. Und wenn man sich das bedenken sollte, also von wegen, dass Gott nur das vergeben könnte, was ich ja zugebe, Und dann habe ich verborgene Sünden und weiß gar nicht, dass ich es gemacht habe. Und stehe dann gewissermaßen als Mensch, der nicht in Jesus ist, vor Gott. Und Gott sagt, ja, tut mir leid, das hast du mir nicht bekannt. Pech. Also, bescheuert. Und da, also, natürlich gibt es dieses Gebet dann eben. Und dann aber auch für uns natürlich vor allem zu wissen, in Jesus haben wir es. Und eben der Vergebung dem anderen gegenüber, das ist für uns wichtig, dass wir nicht die Bitterkeit in uns tragen. Und dass wir dann wieder frei weitergehen können. David sagt weiter noch, bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und rein bleiben in großer Missetat. Der Stolze ist nicht nur derjenige, der sagt, ich brauche Gott nicht. Der Stolze ist auch derjenige, der sagt, bevor ich mein Leben nicht aufgeräumt habe, kann Gott nichts mit mir anfangen. Das, was wir unter falscher Demut dann haben. Also, ne, also gerade im schwäbischen Pietismus. Gell, ne, also man sitzt gerne in der hintersten Reihe und so weiter. Und ich, nee, was soll denn Gott mit mir anfangen? Das ist Stolz. Stolz ist das, wenn ich nicht Gott sage, du hast recht. Sondern wenn ich entweder sage, ich bin ja so toll, Gott kann alles mit mir anfangen. Oder wenn ich sage, nee, ich bin so schlecht, Gott kann nichts mit mir anfangen. Die Mitte ist richtig, dass ich sage, ja, ich bin ohne Jesus ein Sünder, aber mit Jesus bin ich die Gerechtigkeit Gottes. Und darum kann Gott alles mit mir anfangen. Und stolz sind diejenigen, die entweder sagen, wir sind zu toll und wir brauchen Gott nicht. Die richten das Land zugrunde, wenn sie oder diejenigen zugrunde, über die sie herrschen. Und diejenigen auf der anderen Seite, die sagen, nee, die richten es auch zugrunde, weil sie sich nicht auf Gott verlassen, sondern immer noch auf sich. Und dann aber, wenn du mich vor dem bewahrst, bin ich ohne Tadel, dann geht's mir gut. Und dann jetzt der letzte Vers, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Also wohlgefallen, Gott soll es gefallen, was? Die Rede meines Mundes. Wann gefällt Gott die Rede meines Mundes? Dann, wenn ich mit ihm im Einklang rede. Darum ist es so wichtig, Römer 12, Vers 2, erneuert euer Denken. Und das Denken, oder im Herzen des Denken ist dann eigentlich auch, das erneuere ich nicht dadurch, dass ich einfach nur umdenke, so positiv denken und so weiter, sondern dass ich mir Gottes Wort zu eigen mache als meine Gedanken. Wenn ich denke wie das Wort Gottes, dann denke ich das Richtige. Denn ganz gleich, ob ich jetzt im rechten oder linken Spektrum der Politik bin, es ist menschliches Denken. Und natürlich auf der konservativen Seite und auf der linken Seite, der sozialistischen Seite, jetzt mal ganz weitere, gibt es so an beiden Dingen Punkte, die man in der Bibel auch wiederfindet. Aber wenn sich das nur menschlich bezieht, dann ist es auch wieder Stolz und führt in die Irre. Und nur da, wo ich sagen kann, ich verlasse mich auf Gottes Wort und dann, auch wenn es meiner eigenen Politik gewissermaßen jetzt zuwider wäre, sage ich, nee, was sagt auch das Wort Gottes, also bleibe ich auch dabei. Und dann kann man tatsächlich auch besser aufeinander zugehen in dem Ganzen, anstatt sich zu verteufeln oder was auch immer. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes. Ich rede von mir und von anderen Menschen, so wie Gott sie sieht. Also zum einen diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, als Sünder, die Gott aber liebt. Und dann auch als Menschen, die erlöst sind. Und selbst diejenigen, die noch Jesus gar nicht kennen, von denen darf ich schon so reden, als wären sie erlöst, weil Gott sie schon so sieht. Also, Gott hat ja Abraham gesagt, du heißt nicht mehr Abram, sondern Abraham, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und zu dem Zeitpunkt hatte Abraham zwar Ismael, aber der galt nicht. Sollte er über Isaak sein. Gott hat Abraham zum Vater vieler Völker gemacht, als er noch gar nicht den verheißenen Sohn hatte. Und so dürfen wir das auch machen. Wir sollen von den Leuten schon so reden, wie Gott sie sieht. Als die Erlösten, als die Verherrlichten. Paulus sagt in Römer 8 eben, wir sind schon verherrlicht. Und dann das Gespräch meines Herzens, also was ich in meinem Herzen mit Gott rede. Und dann noch einmal ganz zum Schluss eben, Herr, der Gott, der Erlöste, der erlöst hat, mein Fels, der ist unverrückbar. Das war das, was ich am Anfang von Psalm 18 gesagt habe, das, was man mehr sich anhört. Und mein Erlöser, der mich freigekauft hat von allem, was mir die Sünde gebracht hat. Und da nochmal dürft ihr euch gern die 8 Abende zu dem Erlösernamen Gottes anhören, die ich in Knittling gehalten habe. Oder gebt es bei YouTube ein, die Erlösernamen Gottes. Das war's jetzt. Wir haben einen Psalm zumindest geschafft. Gut. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns hilfst. Danke, dass wir uns an deinem Wort festhalten dürfen und dass dein Wort uns zu gelingendem Leben führt. Hilf du uns, dass wir uns nicht auf die Schöpfung verlassen, sondern auf dich, den Schöpfer, dass wir sehen, was du Tolles gemacht hast und dass wir uns vor allem daran festhalten, was du uns in deinem Wort gibst, durch deinen Sohn, dass wir wissen dürfen, du tust uns Gutes und davon dürfen wir reden und das darf in unserem Leben Wirklichkeit werden. Amen.